dass ich selbst zu Hause nur in Badehose duschen würde, weil ich nackt sein nicht ertrage oder mit Ende 20 plötzlich Bettnasser bin, darauf war ich nicht vorbereitet.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus, und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Wie fühlt sich eigentlich PTBS an? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alles muss raus Podcasts mit mir, Thilo Mischke, und heute mit Martin Lautwein, den einige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts vielleicht schon kennen, denn Martin war schon mal Gast. Martin wurde gefoltert und diese Folter hat tiefe Spuren in seiner Seele hinterlassen. Und weil der Mai der Mental Health Awareness Month ist, sprechen Martin und ich heute über ein Thema, das oft noch viel zu wenig Platz bekommt. Posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTBS, und die psychischen Folgen von belastenden beruflichen Erfahrungen. Martin und ich arbeiten nämlich in Feldern, in denen man regelmäßig mit Extremen konfrontiert ist, sei es als Journalist, wie in meinem Fall, oder in sicherheitsnahen Berufen, wie bei Martin. Wir sprechen darüber, was solche Erlebnisse mit der eigenen psychischen Gesundheit machen können, wie man Symptome erkennt, welche Rolle Therapie spielt und warum es so schwierig ist, darüber offen zu sprechen. In dieser Folge lesen wir auch persönliche Texte vor, die unter anderem Suizidgedanken, Gewalt, psychische Krisen thematisieren. Wenn euch diese Inhalte belasten oder ihr merkt, dass euch etwas davon betrifft, findet ihr in den Shownotes Hinweise auf professionelle Hilfsangebote. Vielen Dank fürs Zuhören. An dieser Stelle nochmal ein extra Disclaimer. Alles, was Martin Lautwein und ich besprechen, sind persönliche Perspektiven auf posttraumatische Belastungsstörung und spiegeln ausschließlich persönliche Erfahrungen wider. PTBS ist für jeden ganz individuell ganz anders und ich bitte das beim folgenden Gespräch zu beachten.
Redaktionsschluss war Mittwoch, der 28. Mai 2025 um 14 Uhr.
Ich will an dieser Stelle, ohne dass ich weiß, wie dieses Gespräch mit dir, lieber Martin, wird, eine Trigger-Warning am Anfang dieser Folge aussprechen. Obwohl, ich weiß immer nicht, wie hilfreich diese Trigger-Warnings sind, aber das, was Martin und ich heute hier besprechen, ist, behandelt Themen wie Tod, Trauer, Suizid, Waffengewalt, Gewalt, Gewalt gegen sich selbst. Und wir werden im Rahmen dieses Gesprächs zwei Texte auch vorlesen, um über PTBS zu sprechen. Also erstmal herzlich willkommen, Martin. Schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen.
Wir beide sprechen heute über PTBS, weil der Mai, ja, und das Thema hast du vorgeschlagen, das finde ich ganz toll, der Mental Health Awareness Month ist, also der mentale Gesundheitsachtsam-Bewusstmachungsmonat, so würde man es, glaube ich, übersetzen.
Genau so eine Art, ne? Es gibt ja mittlerweile, glaube ich, einen Awareness Month für alles.
Ja.
Und Mai ist halt der für mentale Gesundheit.
Und Mai ist der für mentale Gesundheit. Und wir beide haben mit der mentalen Gesundheit zu kämpfen.
Kann man so sagen, ja.
Wir haben beide mit der mentalen Gesundheit zu kämpfen, auch weil wir Berufe machen, die uns krank gemacht haben.
Durchaus, ja.
Und ich würde einfach direkt mal einsteigen mit dem Text, den ich geschrieben habe über PTBS, weil das die posttraumatische Belastungsstörung. Wollen wir vielleicht, bevor wir loslegen, kurz mal erklären, was eine posttraumatische Belastungsstörung ist. Martin, beschreib doch mal, was genau meint posttraumatische Belastungsstörung?
Also posttraumatische Belastungsstörung ist im Endeffekt eine Traumafolgestörung. Das kann verschiedene Ursachen haben. Alle Ursachen haben meistens damit zu tun, dass man sich irgendwann mal in Situationen befunden hat, in denen man sich nicht finden wollte. Gerade wenn diese Stressoren über einen langen Zeitraum anhalten, also wenn, sagen wir jetzt mal, wenn ich einen schweren Verkehrsunfall hatte, und danach bin ich von Albträumen geplagt, von Unruhe, vielleicht auch von emotionalen Schwierigkeiten. Wenn das innerhalb der ersten Wochen wieder weggeht, dann ist es eine ganz normale körperliche Reaktion darauf. Sobald das aber nicht so ist, also man spricht meistens davon nach 6 Wochen, wenn die Symptomatik dann immer noch nicht aufgehört hat, dann spricht man von einer posttraumatischen Belastungsstörung.
Warum ist es so gefährlich?
Na, ich glaube in erster Linie, weil alle mentalen Krankheiten ab einem gewissen Punkt gefährlich werden können. Ich glaube in dem Zusammenhang halt auch oft, weil es einfach auch mit ganz vielen anderen psychosozialen Störungen einhergehen kann. Also es gibt ja dann auch Begleiterscheinungen wie Depression, dissoziative Störungen, also dass Personen auf einmal massiv Probleme in der Wahrnehmung haben. Das kann sein, auch klingt total dumm, ne? Und ich glaube, das ist jetzt das dümmste Klischee, weil das tatsächlich auch die wenigsten zutrifft, aber auch ein erhöhtes Aggressionspotenzial, was natürlich zum einen für einen selber für Personen im Umfeld gefährlich sein kann, aber auch natürlich für einen selber, wenn man an die falsche Person gerät.
Also das hört man immer über PTBS. Man sieht es im Tatort, wenn es um den sogenannten PTBS-Soldaten geht, der ständig Thema in irgendwelchen deutschen Kriminalfilmen ist oder nicht ständig, häufig Thema ist. Aber ich glaube, dass man nicht so richtig verstehen kann, wie sich das anfühlt. Und deswegen lese ich jetzt mal meinen Text vor. Und ich muss nochmal ein Disclaimer sagen. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren werde, wenn ich das jetzt vorlese, weil es sehr tief in mich reinreicht. Und die Menschen, die wissen, wie ich schreibe und worüber ich in den letzten Jahren geschrieben habe und auch das letzte Buch gelesen haben, wissen, das sind oft recht emotionale Texte. Also auch Martin, dich warne ich irgendwie.
Bin eiskalt.
Du bist eiskalt. Dann kannst du ja schon mal das Mikrofon noch ein bisschen höher machen. Und ich öffne mal das Dokument. Aber irgendwie finde ich es wichtig, dass man darüber mal spricht, was in uns auch als in dieser Berufsgruppe, in der wir uns bewegen, was in uns irgendwie so los ist. Ich finde, man muss das mal erzählen, weil es gibt ja eine bestimmte Berufsgruppe, die auch von PTBS betroffen ist. Dazu zählen Journalisten und wer noch?
Na, dazu zählen vor allen Dingen Einsatzkräfte. Also ganz egal, ob das jetzt Personen aus dem Rettungsdienst oder Feuerwehr sind oder ob es Polizisten und Soldaten sind. Gleichzeitig, glaube ich, muss man aber auch immer wieder sagen, also ja, es gibt auf jeden Fall diese Berufsgruppe oder Berufsgruppierungen, die vermehrt davon betroffen sind. Gleichzeitig gibt es natürlich aber, wenn man jetzt wieder das Ganze gesellschaftlich betrachtet, gibt es noch viel mehr Gruppierungen. Personen, die vor Krieg und Vertreibung geflohen sind zum Beispiel. Personen, die Opfer von schweren Gewalttaten geworden sind. Ob das jetzt einfach physische Gewalt gewesen ist oder auch sexualisierte Gewalt. Also es gibt tatsächlich ganz viele Gruppen, die davon potenziell betroffen sein können oder wo es eine Erhöhung gibt. Und ich glaube, da muss man, ja, das muss man schon sehen, dass es da sozusagen nur, weil es diese exponierte Gruppe von Berufen, die vielleicht in Krisengebieten oder in der öffentlichen Sicherheit arbeiten oder was auch immer, die sind natürlich die exponierte Gruppe, wenn es um die Berufstätigen geht, aber gesellschaftlich nicht die einzigen.
Dann lese ich mal vor. Martin liest im Übrigen auch vor. Habe ich schon gesagt? Habe ich das schon gesagt?
Ich glaube ja.
Gut, okay. Das Moped biegt ab. Der Auspuff knallt, ich zucke zusammen, als würde neben mir geschossen werden. Mache mich klein, die Hände über dem Kopf, der Schreck viel größer als die Ursache. Ein Mann. Er spaziert, so wie ich, die Karl-Marx-Allee entlang, in meiner rechten Hand ein Kaffee, seine rechte Hand geht zum Mund, die Finger zwischen die Zähne, er pfeift. Unvermittelt, möchte wohl die Aufmerksamkeit einer Person, die ich nicht sehen kann. Ich zucke zusammen, so, dass ich den Kaffee verschütte, atme aus, nur ein Pfiff. Ich höre die Blätter rauschen, ich sehe den Kies, die Linden, es ist Sommer und ich bin sicher. Im Hintergrund spielen Menschen Buhl, Eis fällt aus Eistüten in eine Wiese, Kinder liegen im Rosengarten auf dem Bauch und spielen in der Wärme durch einen Sommer hindurch. Es ist friedlich. Vielleicht gibt es kaum einen Ort auf der Welt, der so friedlich ist wie die Karl-Marx-Allee in Berlin. Hier ist nichts Gefährliches, außer die Ampelphasen. Hier ist nichts Gefährliches. Ich weiß es, aber mein Nervensystem weiß es nicht. Manchmal kommen mir die Tränen, wenn es knallt in Berlin. Egal, ob es ein Fenster ist, eine Tür, ein Auspuff oder ein Pfiff. Feuerwerk geht nicht mehr. Wie ein Schäferhund verziehe ich mich, wenn es donnert und knallt. Ich kann dagegen nichts machen, kann mich dagegen nicht stellen. Erst fand ich es witzig, habe sofort erkannt, was es ist, habe es wie eine Auszeichnung empfunden, dass ich so etwas nun auch habe, wie die Profis, die Kollegen oder eben Menschen, die in einem Krieg nicht sterben. Habe die Symptome als Auszeichnung verstanden, in so einer Welt lebe ich. Und schäme mich, wenn ich es aufschreibe. Der Reporter, den seine Reise krank gemacht hat, bedeutet am Ende ja auch nur, er hat genau hingesehen. Ich sehe abends eine Arztserie New Amsterdam. Mag ich, weil ich eigentlich mal wie so viele Arzt werden wollte. Weil ich unterwegs, wenn meine Kollegen verletzt sind oder sich verletzt haben, verarzte. Weil ich gelernt habe, was ist, wenn die Kugel im Oberarm oder Unterschenkel trifft. Einer muss es ja wissen. Weil ich gelernt habe, was ist, wenn eine Granate vor einem landet. Und was ist, wenn der Mörser schießt und trifft. Ich sehe diese Arztserien und muss weinen. Viel zu sehr, viel zu stark. Ich bin auf der Fusion und habe Angst, weil etwas passieren könnte. Panik kommt und schleicht sich an. Panik kommt und bleibt mit mir, bei mir, wie eine Depression. MDMA hilft, kurz, für eine Woche, nicht länger. Die Sehnsucht nach Unbedarftheit steigt jedes Jahr. Ich bin in einem Restaurant, sehe mir die Gäste an, mit dem Rücken zur Wand sitze ich, fühle mich unwohl, mit dem Rücken zur Tür. Ich jogge über den Alexanderplatz, sehe mir die Leute an, wer sticht, wer sprengt, wer schießt. Und immer sind da die Gefühle, die viel zu stark sind, viel zu deutlich. In Gesprächen kämpfe ich mit Tränen wie andere, wenn sie gähnen müssen. Ich unterdrücke sie, weil es mir unangenehm wäre zu weinen, wenn es darum geht, was wir zum Essen bestellen. Weil irgendeine Erinnerung hochkommt, irgendein Gefühl, irgendetwas, was zu stark ist. Da sind die Tränen und die Angst. Da ist die Panik und die Erschöpfung. Ich wollte das, das ist mein Beruf, das gehört dazu. Und das ist das schlimmste Gefühl, das ständige sich einreden, dass es doch bei den anderen viel schlimmer ist. Für meinen Kollegen Paul R., für ihn muss es viel schlimmer sein. Er erlebt Schlimmeres. Oder meine Kollegin und Freundin Theresa. Sie erreicht viel mehr, leistet viel mehr. Oder mein Freund Martin. Sie haben alle viel Schlimmeres erlebt als ich. Ich habe kein Recht, Angst zu haben. Panik. Ich habe kein Recht auf PTBS. Das sagt mir die innere Stimme. Auf mich wurde doch nur geschossen in Afghanistan. In der Ukraine ist doch nichts passiert, nur das ferne Grollen. Nicht nah bei mir, nur in der Ferne der Alarm. Nichts bei mir. Die Bomben sollten nicht mich treffen, sondern nur meine Kollegen Dima. Und er hat überlebt. Und er hat es verdient, PTBS zu haben. Nicht ich. Und ihm geht's ja auch viel besser als mir. Die Mörser im Irak damals, das verpasste Attentat in Kabul, das Erdbeben in Ecuador, die Schüsse in der Seitenstraße, die russischen Hubschrauber über meinem Kopf am Abend, als ich meinen Salat einfach weitergegessen habe, obwohl ich die Augen des Piloten gesehen habe. Die Granaten, die zwei Straßen weiter irgendwen oder irgendwas getroffen haben, die Knochen in Mexiko, das Bein, einfach nur ein Bein, mitten auf der Straße. Und jetzt, ganz zum Schluss, vor 6 Monaten, Syrien, mit Martin. Sein Weinen, ganz kleines Weinen, wie Niesel. Das ist genau das.
Ja.
Der Geruch über diesem Land, nicht nur über den Gefängnissen, Verwesung und Verzweiflung. Hoffnung riecht hier nach Scham, überlebt zu haben. Die Eltern auf der Suche nach ihren Kindern, sie schlagen mit den Händen Löcher in den Terrazzo-Boden. In der Eingangshalle des Gefängnisses, weil sie lieber glauben, da unten sind Verliese, in denen ihre Kinder sind. Aber da ist nichts, nur Dreck. Die Kinder sind tot. Angst hatte ich da nie, gefühlt habe ich da selten. Aufregend war alles und besonders. Und in der Nacht im Hotelzimmer, da wurde geschlafen, ja und nichts verarbeitet. Ich suche mir Hilfe, spreche mit einer Therapeutin, sie rettet mich, hört mir zu, heilt mich, langsam und mühsam, immer wieder Rückschläge. Aber es nützt nichts. Am 26. Dezember 2024 habe ich daran gedacht, zum ersten Mal in meinem Leben mich umzubringen. Nirgends mehr sicher, nicht in Syrien, nicht zu Hause, nicht in meinem Kopf. Ich kann nirgends mehr sein und mein Kopf sagt mir, wenn nirgends mehr Platz für dich ist, dann solltest du besser gehen. Kriege keine Luft mehr, will ja auch gar nicht mehr atmen. Geh, 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 habe ich gehört. Und ich habe hingehört. Und es war so beruhigend zu wissen, dass ich einfach hineingehen kann in einen Brandenburger Wald und ich kann erfrieren und nichts mehr fühlen. Ich war in diesem Moment dankbar, dass es eine Option sein kann, all diesen Lärm dieser Welt auszuschalten. Ich habe keine Kontrolle mehr über nichts, nichts, wirklich nichts, außer über meine Existenz. Es ist das Letzte, das ich noch kontrollieren kann. Aber die anderen, denen geht's doch viel schlechter als mir. Ich denke an sie in diesem Moment. Und ich bin zum Glück nicht gegangen, weil da viel zu viel ist, hier. Aber dieses PTBS macht, dass ich vergesse, nicht sehe, nicht höre, nichts mehr sehe, nichts mehr höre. Aber ich weiß es jetzt. Und ich weiß, es ist wichtig, darüber zu sprechen. Ich weiß, es ist wichtig zu sagen, dass diejenigen, die freiwillig in Kriege gehen, dass diejenigen, die freiwillig das Elend dieser Welt sehen und erleben, auch freiwillig krank werden. Aber denjenigen muss geholfen werden. Mit denjenigen müssen wir sensibel umgehen. Meine Kolleginnen und Kollegen in den Kriegsgebieten und Krisenregionen dieser Welt, diejenigen, die in den Redaktionen zu Hause sind, die Bilder sehen, die Videos sortieren, die Interviews mit Tätern und Opfern führen, sie sind alle betroffen. Und wir müssen mit ihnen vorsichtig sein, weil sie machen die Nachrichten, die Reportagen, die Berichte. Sie machen, dass wir wissen. Seid sensibel mit euren JournalistInnen. Bitte.
Das ist ein guter Text.
Ja, der ist aus mir rausgefallen. Es hat, ging sehr schnell. Aber so fühlt es sich für mich an. Das ist die ganze Zeit zu denken, ich habe es eigentlich nicht verdient, dass es mir schlecht geht.
Ich glaube, und das ist aber auch so, dass dieses so, man hat es nicht verdient, dass es einem schlecht geht. Ich glaube, das hat jeder so, dass man denkt, okay, es gibt immer noch Leute, irgendwie denen geht es noch schlechter als mir und noch schlechter als mir. Ne? Und ich meine, das ist ja auch, keine Ahnung, selbst wenn ich, habe ja jetzt auch im Zusammenhang sage ich mal, mit der Zeit nach meiner Gefangenschaft viele Leute kennengelernt, die deutlich Schlimmeres da drin erlebt haben als ich und die aber trotzdem besser dran sind. Und gleichzeitig habe ich überall Leute schon getroffen, die deutlich weniger erlebt haben und denen es viel schlechter geht als mir. Und ich glaube, das ist ja auch was, was man irgendwie in der ganzen Sache immer wissen muss, so irgendwie so ein, klingt immer so dumm, aber so ein gebrochener Finger kann wehtun wie ein gebrochener Arm.
Mhm.
Ne, und dass die wenigsten Leute oder dass eigentlich niemand irgendwie darauf einen Einfluss hat, in was für eine Form und Weise das einen betrifft. Also ich bin ganz ehrlich, ich hatte so die erste, oder nicht die erste Zeit, am Anfang habe ich ja gedacht, okay, alles ist gut, dann ging es irgendwie bergab. Und das war zum Beispiel für mich ganz schwierig. Mit meiner Mutter zum Beispiel, weißt du, meine Mutter kam zu mir und hat mir erzählt irgendwie, wie schlecht es ihr damit geht, mit allem, was passiert ist. Und dass sie nicht mehr schlafen kann. Ne? Und meine Antwort war darauf, so, was erzählst du mir eigentlich, du hast doch einen schönen Sommer gehabt.
Ja.
Ne? Und so, und das war für mich auch, glaube ich, irgendwann mal so ganz am Anfang so zu lernen, auch so für mich selber. Also zum einen nicht nur, dass es keine Rolle spielt am Ende, was jemand erlebt hat, wenn es der Person mental schlecht geht, geht es der schlecht. So, ne? Und das, glaube ich, ist was, was man da nie vergessen darf.
Wir leben ja eigentlich in einer Welt und in einer Gesellschaft, die sich auf die Fahne schreibt, dass sie Rücksicht lebt und Fürsorge lebt. Ich habe das Gefühl, wir werden aber immer rücksichtsloser und immer weniger fürsorglich, was unser Umfeld betrifft. Wie können wir mit dem, also wir beiden sind ja nicht die Einzigen, und PTBS ist eins von zahlreichen Symptomen, mit denen Menschen seelisch zu kämpfen haben. Also ich meine, Beispiel, am Flughafen Schönefeld gibt es irgendwie eine ganz tolle Idee und ich glaube, das ist ein internationales Zeichen. Da kriegt man, kann man so ein Schlüsselband mit so Sonnenblumen drauf bekommen und dann wissen die Mitarbeitenden am Flughafen Schönefeld, dass die Person mentale Schwierigkeiten hat. Ich würde es einfach mal so kurz nennen. Also dass da irgendwas ist, dass die Person mit einer gewissen Rücksicht und Vorsicht behandelt werden muss am Flughafen. Ein Ort wahnsinnig stressig. Warum können wir uns nicht darauf einigen, dass wir, als hätten wir alle dieses Band um, immer?
Naja, ich glaube, also im Endeffekt ja, also sich darauf einigen zu können, achtsamer miteinander zu sein, ist natürlich toll. Ich glaube, an so einem Flughafen Schönefeld.
Besonders wichtig?
Besonders wichtig, ja. Ich glaube aber einfach, dass dafür der Mensch ist dafür viel zu auf sich bedacht. Also das würde bedeuten, dass ich als Mensch, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen alle achtsam miteinander umgehen, so, dann zum Beispiel jetzt so ein Beispiel Flughafen Schönefeld, man möchte keine Hektik haben, das würde bedeuten, dass ich eine Stunde früher aufstehen muss, damit ich früher am Flughafen bin, damit ich da nicht hektisch durch die Schlangen toren muss, um noch meinen Flug zu bekommen. Weißt du, ich meine, ich glaube...
Rücksicht nehmen auf andere.
Also ich glaube, so, da ist halt so, jeder sagt, okay, ich nehme so gerne lange Rücksicht, wie es nicht meinem persönlichen Komfort entgegensteht.
Wann hast denn du gemerkt, dass was nicht stimmt?
Bei mir?
Mhm.
Tatsächlich, pass auf, dann lese ich meinen Text vor.
Lies deinen Text vor.
Ich hab ja tatsächlich einen Artikel darüber geschrieben, in einer Zeitung namens Taktik und Medizin. Und ich habe da tatsächlich relativ kompakt so meine Zeit danach niedergeschrieben.
Mhm.
Und ich würde einfach den Text vorlesen.
Das ist der ganze Text?
Der ist nicht sonderlich lang.
War der nicht ewig lang? Lies vor.
War aber gut groß gedruckt.
Gut.
Also, ich glaube, kürzer als deiner.
Go for it.
Perfekt. Also, ich fange an. Es ist Winter 2024 und ich stehe in einem dunklen Gang in einem Gebäude mitten in Damaskus. Links und rechts von mir aufgebrochene Stahltüren. Aus den leeren Räumen dahinter drückt der beißende Geruch von Fäulnis, Dreck und Tod. Während draußen seit Tagen der Fall von Bashar al-Assad gefeiert wird, ist es hier drinnen kalt und still. Wie ich mir hier überleben konnte, fragen mich meine mitgereisten Freunde. Eine Antwort darauf habe ich bis heute nicht. Ja, den Teil kann man weglassen, was ich gemacht habe, wissen, glaube ich, alle. Ne?
Gib's mal kurz als kleine Zusammenfassung.
Ja, ich habe für eine Hilfsorganisation in Syrien gearbeitet und wurde in dem Zusammenhang vom Militärgeheimdienst festgenommen, weil man der Meinung war, dass ich für einen Geheimdienst arbeiten würde. Spoiler habe ich natürlich nicht, aber das ist halt so in Diktaturen. Das hätte ich auch vorlesen können. Genau. Hätte man mich in meinem Leben davor gefragt, wie ich es mir vorstelle, von Trauma oder PTBS betroffen zu sein, dann wäre es irgendwas zwischen Angststörung, Flashbacks und vielleicht sogar Alkoholmissbrauch gewesen. Halt eben genau das, was uns Popkultur und Medien darüber vermitteln. Alles schlimm, aber irgendwie auch interessante und mystische Typen, die ihr Paket tragen, die irgendwas erlebt haben.
dass ich selbst zu Hause nur in Badehose duschen würde, weil ich Nacktsein nicht ertrage oder mit Ende 20 plötzlich Bettnasser bin, darauf war ich nicht vorbereitet. Auch nicht auf die Scham und die Verzweiflung, dass ich Menschen, die eigentlich nur mein Bestes wollten, verstoßen würde, weil es sich allein besser anfühlt, als anderen gegenüber Schwäche zu zeigen. Und dass ich es trotz allem wieder dahin schaffe, wo ich eigentlich immer sein wollte, das stand dann auch nicht mehr auf meiner Agenda. Als man uns freigelassen hat, waren die ersten Tage zu Hause vor allem eins: euphorisch, frei, bewegen, essen, was und so viel man möchte, in ein Bett schlafen statt auf dem nackten Boden. All das gepaart mit dem Sommer in Berlin und dem Gefühl, der Mann der Stunde zu sein, ließen mich zumindest für die ersten Wochen in einem angenehmen Glauben, dass ich all das gut überstanden habe. An welchem Tag genau sich das geändert hat, weiß ich nicht mehr. Auf einmal kamen die Albträume, auf einmal bin ich aufgestanden und alles war anders. Auf einmal waren es nicht mehr Mut und Stärke, die mich haben überleben lassen, sondern mein deutscher Pass, während das Leid meiner Mitgefangenen weiterging. Mütter, Väter, Jugendliche und Alte. Auf einmal war ich der, der in einer Ecke gesessen und geweint hat, als Wärter eine Frau in der Nachbarzelle vergewaltigten. Kein Mut, keine Stärke, keine Courage. Habe ich ein halbes Jahr zuvor noch die Anerkennung für meine Arbeit in den Hochrisikogebieten von Irak und Syrien genossen, saß ich jetzt in den kargen Büroräumen des Jobcenters und versuchte meiner Sachbearbeiterin zu erklären, warum ich als 27-jähriger, körperlich gesunder Mann momentan nicht arbeiten kann. Vom Kriegsgebiet ins Bewerbertraining. Lebenslauf erstellen, Anschreiben formulieren, Gespräche mit Bewerbungscoaches, in den Pausen vom letzten Geld ein Croissant und eine kleine Cola vom Discounter nebenan, Gespräche mit den anderen Teilnehmern, sich gegenseitig erzählen, dass man all das eigentlich gar nicht benötigt, nachmittags wieder nach Hause, die Wand anstarren, schlafen gehen, Albträume einnässen, aufstehen und sich am nächsten Morgen vom Bewerbungscoach erklären lassen, dass 10 Minuten zu spät sein die falsche Mentalität für Erfolg auf dem Arbeitsmarkt ist. Blicke ich heute darauf zurück, bin ich dankbar, aber auch verwundert, dass ich mich nicht umgebracht habe. Wahrscheinlich war es meine Hündin Yarisha, welche ich kurz nach meiner Heimkehr unüberlegt adoptiert hatte. Suizid war keine Option. Ich hatte Verantwortung. Alle, die mich liebten, hätten mir womöglich verziehen, es irgendwie nachvollziehen können. Aber Yarisha hätte es womöglich nie verstanden. Ich hätte sie dann einfach verlassen. Und so war ich plötzlich vor allem eins, verdammt zum Leben. Zeitsprung? Ein Jahr ist vergangen, ich habe erste Vorträge über meine Erfahrungen vor Fachpublikum gehalten, darüber eine Firma kennengelernt, welche mich nun hin und wieder in ihren HEAT-Trainings, das sind Vorbereitungstrainings für Journalisten und NGOs, die in Krisengebiete gehen.
Wo ich gelernt habe, was passiert, wenn eine Granate vor dich geworfen wird. Stimmt, warte mal, das können wir gleich bestimmt, das eigentlich. Da ist dieses, wenn du eine Handgranate,
ja,
landet vor dir, dass du mit den Füßen zuerst dich auf den Boden zur Granate legen sollst, weil der Sprengtrichter... So ein V ist nach oben.
Genau, so im Groben steht, stimmt das. Aber auch nur, wenn du siehst, wo sie landest. Also wenn du nicht umgehend siehst, wo sie landest, dann fang nicht an zu suchen, sondern lass dich einfach so fallen. Aber das stimmt, ja.
Okay.
Wo waren wir? Achso, hier. An mein neues berufliches Umfeld, welches sich nun vorwiegend aus Personen aus der militärischen oder andersweitig behördlichen Umwelt zusammensetzt, muss ich mich erstmal gewöhnen. Gleichzeitig tut es mir gut. Hier kann ich offen sprechen. Ich werde nicht mit Samthandschuhen angefasst. Es gibt konkrete Forderungen. Etwas, was ich mit Ausnahme des Jobcenters vermisst habe. Ihre Forderungen habe ich schnell gelernt, mit Krankschreibungen und Willensbekundungen zu umgehen. Gleichzeitig besuche ich Kurse, bilde mich weiter. Vieles davon ist mir nur möglich durch Menschen, die an mich glauben, die mich unterstützen. Die Arbeit macht mir Freude, obwohl ich die Teilnehmer beneide. Die haben ihre Reisen und Abenteuer noch vor sich. Ich bin verbannt zum Geschichtenonkel. Wenn ich mich anstrenge, abseits davon vielleicht einmal ein guter Trainer. Und dann ist da plötzlich Corona. Keine Trainings, keine Vorträge. Alles liegt auf Eis. Ich brauche Arbeit, ich finde sie. Als Doorman in einer großen deutschen Juwelierkette. Wie all meinen Kollegen hat man mir versprochen, dass das ein kurzer Halt sein würde, bis man mich als Personenschützer einsetzt. Und so stehe ich Tag für Tag an der Tür und halte Typen in knöchelfreien Hosen und lachsfarbenen Händen die Tür auf, biete ihnen eine kleine Erfrischung für die Hände in Form von Desinfektionsmitteln an. Mit der Geschäftsführerin des Ladens gerate ich aneinander, wenn ich es wage, auf mein Handy zu schauen. Also kündige ich wieder und finde einen anderen Job. Als Nachtwächter. Das Geld stimmt, ich genieße es, allein zu sein. Und abseits meiner Kontrollgänge sitze ich vor dem Bildschirm und trinke Energydrinks. Erfüllend ist der Job nicht. Vor knapp 2 Jahren noch, da drehte sich alles um das Retten von Menschenleben. Jetzt passe ich nachts auf, dass sich keine Obdachlosen in der Tordurchfahrt des Millionenkonzerns einnisten. Dort, wo die höchste Form der Anerkennung ein Guten Morgen ist. Die Mehrheit der Angestellten uns aber deutlich spüren lässt, dass wir, die Sicherheits-, Reinigungs- und sonstigen Servicekräfte, ganz unten in der Rangordnung stehen. Mittlerweile begreife ich auch, dass Trauma keine Grippe ist, die einfach verschwindet. Lange habe ich mich gewehrt, wenn man mir sagte, ich müsse mir professionelle Hilfe suchen. Nun bin ich zumindest in Teilen dazu bereit. Erstgespräche mit Therapeuten, lerne Kliniken, deren Personal und deren Patienten kennen. Soll einem Therapeuten, der Syrien wahrscheinlich noch nicht mal auf der Landkarte findet, davon erzählen, was ich dort erlebt habe. Soll Vogelhäuser basteln mit Jonas, der Albträume hat, weil er auf der Sonnenallee abgezogen wurde. Und Tina, die von Versagensängsten und Burnout geplagt ist. Erzähle ich dort, dass ich bis heute Schmerzen beim Stuhlgang habe, weil man mir in einem syrischen Gefängnis einen in heißes Öl getränkten Schlagstock in den Anus eingeführt hat. Dann verlängern die ihren Aufenthalt gleich um 2 weitere Monate. Denke ich mir, also gehe ich wieder. Das war's.
Okay, du gehst raus on a high note, wie man so schön sagt.
On a high note, ja.
Du hast ja auch Zahlen für dieses Gespräch heute vorbereitet. Wir sitzen hier so 2 Männer, Cis-Männer, heteronormativ. Und ich glaube, dass das Bild, was man hat von dieser Art Männer ist, die schweigen in sich rein und kümmern sich nicht um ihre seelische Gesundheit. Welche Konsequenzen hat es? Dass, wenn nehmen wir mal an, dieses Bild stimmt, dass diese Männer sich nicht darum kümmern.
Also ich glaube, ja, also natürlich, ne, es gibt Statistiken, wenn man es jetzt mal runterbricht, der Großteil der Suizide, und es gibt verschiedene Statistiken, und ich glaube, das muss man gar nicht mal so mit Zahlen benennen, aber so die deutliche Mehrheit der Menschen, die sich erfolgreich suizidieren, sind männliche Personen. Wenngleich es aber auch so ist, dass zum Beispiel bei Frauen die Anzahl der Versuche deutlich höher ist.
Mhm.
Und es ist natürlich so, dass gerade, wenn man jetzt dieser Logik oder auch eine wissenschaftliche Argumentation dafür gibt, wobei man auch da sich wieder fragen muss, wenn Menschen nicht reden, wie soll ich wissenschaftlich mit denen forschen? Ne? Aber dass es halt vor allen Dingen daran liegt, dass halt Männer tendenziell weniger darüber reden. Ne? Und auch gerade, wenn man sich jetzt diese Statistiken anguckt, dass man sagt, okay, Männer haben, obwohl sie im Gesamten weniger Suizidversuche haben, sind sie deutlich erfolgreicher da drin als Frauen, ist das sozusagen diese Hilfeschrei-Suizidversuche, ne? Also so dieser letzte Hilfeschrei halt bei Männern deutlich weniger vorkommt als bei Frauen. So halt einfach, weil es halt häufiger sozusagen der Entschluss ist gefasst und es wird halt gemacht.
Jetzt hast du veröffentlicht in diesem, wie du nennst, also diese Taktik und
Medizin.
Medizin und Taktik. Wenn man das weiß, weißt du, warum in deiner Branche nichts dagegen unternommen wird oder ganz wenig dagegen unternommen wird? Also, dass diese Berufe, die sehr seelisch belastend sind, also kaum eine Unterstützung bieten. Ich will kurz einen Einblick in Journalismus geben. Da gibt es das gar nicht. Also da wird überhaupt nicht drüber gesprochen, was das mit einem macht, weil du musst ja nicht mal ins Kriegsgebiet fahren. Das reicht ja auch, wenn du zum Beispiel eine Reportage schreibst über Suizide und mit Hinterbliebenen sprichst. Das macht ja auch was mit dir. Aber im Journalismus gibt es diese Supervision, diese therapeutische Möglichkeit durch die Arbeit überhaupt nicht. ProSieben hat mir mal 10 Stunden bezahlt nach Nigeria, nachdem es mir da wahnsinnig schlecht ging. Und dann haben sie gesagt, okay, cool, mach mal. Und es hat mir sehr geholfen. Und es war auch der Einstieg für mich, privat weiter Therapie zu machen. Aber warum glaubst du, was ist der Grund dafür, dass eben im Militär, bei der Feuerwehr, bei der Polizei das eigentlich nicht zu einer Änderung führt, obwohl man es weiß?
Also zum einen, also da hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren, also gerade auch so mit den Erfahrungen, die man in Afghanistan hat, ne? Also wenn man sich überlegt, nach dem Ersten Weltkrieg hat man zu den Leuten, die offensichtlich Traumafolgestörungen hatten, das hat man noch Kriegszittern genannt, ne? Und dann muss man halt mal Schnaps trinken. Gerade bei der Bundeswehr zum Beispiel gibt es mittlerweile wahnsinnig viele Programme. Es gibt ein Einsatzschädigungsnachverwendungsgesetz, also es bedeutet sozusagen, unabhängig davon, was deine Laufbahn war, also auch wenn du zum Beispiel nur einen Soldat auf Zeitvertrag hattest oder was auch immer und jetzt ausläuft, wenn du eine Einsatzschädigung hast, unabhängig davon, ob das jetzt eine physische oder eine psychische Störung hat, ist die Bundeswehr dazu verpflichtet, dich weiter zu beschäftigen oder dich in ein angemessenes Berufsverhältnis zu überführen. Ne? Also da gibt es ganz viel mittlerweile. Und ich glaube, dass viel, warum es trotzdem immer noch so ist, dass natürlich ja viel auch sozusagen so eine Sozialisierung oder sowas auch da eine Rolle spielt, ne? Dass man da vielleicht nicht so offen drüber spricht. Wobei ich dann auch andererseits sagen muss, ich arbeite mittlerweile ja sehr viel in solchen Zusammenhängen und ich habe schon das Gefühl so für mich, dass da schon offener darüber gesprochen wird als zum Beispiel in anderen Kreisen.
Ich meine, wir beide reden jetzt ja auch sehr, sehr offen darüber.
Ja.
Aber ich glaube auch, weil ich finde, du bist ein Mensch, dem ich mich traue zu öffnen und du bist irgendwie so, Also wenn jetzt das Mikro nicht an wäre, würden wir beide uns das erzählen und wir würden beide halt irgendwie richtig dumme Witze dazu machen. Und dann würde es uns aber besser gehen, weil so waren wir beide in Syrien zum Beispiel auch. Dass man das einfach nur verarbeitet hat, indem man furchtbar, so Galgenhumor würde ich es nennen, gelebt hat. Sonst geht's nicht.
Total. Und ich glaube halt auch, dass halt viel da drin, ja auch, dass viele Sachen, die man, über die man sprechen kann, also so, ne, das bringt ja auch nichts damit, also sozusagen dadurch, dass ich auch so diese Trennung, wenn ich mich über die Dinge, die mich zum Beispiel bewegen oder die mir sozusagen nur mit anderen, gleichfalls traumatisierten Personen unterhalten kann, dann ist das eine ständige Abwärtsspirale. Mhm. Ne, und gleichzeitig kannst du aber auch über so Themen wie Trauma nur, ja, in einem begrenzten Rahmen sprechen.
Also, hast du manchmal die Angst, dass du die Leute nervst mit dem, was du erzählst? Also ich weiß, du bist ja schon auch, also mein Vater hat so einen Spruch, du redest ja wie ein Entenarsch. Ja. Also man kann ja unendlich lange mit dir reden.
Ja.
Das hat Vor- und auch Nachteile, aber man hat ja auch das Recht, das hast du einem ja gegeben, zu sagen, Martin, halt jetzt die Gusche, ich brauche jetzt mal kurz meine Ruhe. Aber hast du das Gefühl, das ist ein Produkt auch von diesem PTBS, dass du so ganz viel erzählst? Und schämst du dich manchmal dafür, weil du weißt, will es eigentlich überhaupt noch jemand hören, was ich zu sagen habe?
Ich glaube, also so meine Mutter hört das ja auch. Ich glaube, die lacht, wenn du mich das fragst, weil die halt immer so sagt, ich bin halt redend auf die Welt gekommen.
Achso, das war schon vorher so.
Ja, ich war halt immer so papp, ne? Aber ich glaube irgendwie, also was ich tatsächlich auch nicht nur irgendwie so das Gefühl habe, sondern auch erlebt habe, ist so Silencing so ein bisschen. Ne? Also wirklich, wenn ich überlege, als ich zurückgekommen bin und halt auch da in meinem alten Arbeitsumfeld, also sozusagen da wirklich Leute sich das aus irgendeinem Grund nicht anhören konnte, was ich zu erzählen hatte, was da passiert ist.
Ja, es ist ja vielleicht auch nicht so einfach zu verarbeiten für die dir zuhören.
Ja, so natürlich, ne, und das ist halt so das Krasse, also es ist, glaube ich, nicht nur so eine Angst, dass man das nicht erzählen kann, sondern das auch oft passiert. Und wenn man jetzt zum Beispiel gerade dann auch über zum Beispiel Trauma oder über Depression oder über Suizidalität spricht, also zum Beispiel, ne, so, nur weil man Suizidgedanken hat, heißt das ja nicht, dass man sich morgen vor den Zug wirft.
Nee, das habe ich auch gelernt, weil ich hatte ja dann nach diesem Gedanken am 26. Oktober, hatte ich dann so einen Notfalltermin mit meiner Therapeutin und sie hat abgefragt, also sie hat gesagt, das ist sozusagen wie so eine Eskalationsstufe.
Ja.
Es gibt sozusagen noch, da kommt noch dahinter noch was, da gibt es dann den Versuch, dann gibt es dann den ausgeführten Versuch. Ja. Also, dass du erst darüber nachdenkst, wie genau mache ich das jetzt? Dann, dass du es machst. Und das ist dann dich wirklich, dass du dich verletzt und dass du gerettet wirst. Also da gibt es verschiedene Eskalationsstufen, das wusste ich alles auch nicht.
Natürlich, ne? Und ich meine, natürlich gibt es auch Leute, die alle überspringen, aber so, ich glaube, das Wichtigste ist, und das ist ja auch so gerade, wir sehen das, guck mal, wenn wir einen Zeitungsartikel haben zum Beispiel, ne? Und hier, ne? Und dann ging es um Suizid und dann steht am Ende dann meistens noch diese Note, wenn sie hier irgendwie was haben, dann können sie sich melden. Und das ist natürlich irgendwie klar, auf der einen Seite aus der Perspektive, dass man keine Nachahmer möchte, dann macht das Sinn. Auf der anderen Seite ist aber natürlich, dass das Thema Sterben, Todeswunsch, Suizidalität oder sowas in unserer Gesellschaft so tabuisiert ist, dass man nicht darüber sprechen kann. Also im Endeffekt müsstest du ja eigentlich gerade darüber mit deinen engsten Menschen sprechen können.
Ja.
Ne? Und gleichzeitig macht es keiner, weil man genau weiß, was man da für Ängste auslöst in denen. So, ne? Und das sind ja so ganz kleine Sachen, also zum Beispiel eben so dieses Ding, auch in meinem Text so, ich habe da gehockt und die Wand angestarrt. Also über was werde ich da wohl nachgedacht haben?
Ja.
So, ne? Und das ist ja eigentlich das Verrückte, weil eigentlich ist das Wichtigste, was man machen kann, darüber zu sprechen und gleichzeitig ist aber so diese größte Hürde.
Fandest du das auch so beruhigend zu wissen, dass du dich umbringen kannst? Also außer Risha?
Also,
ich fand, dieser Gedanke war für mich so beruhigend. Das war das Einzige, was Ende Dezember, Anfang Januar mir so Ruhe gegeben hat im Kopf.
Also ich muss sagen, irgendwie so, das ist tatsächlich irgendwie was, wo ich mittlerweile bei diesem Punkt auch unabhängig so von Yarisha, so davon bin ich so super weit weg, einfach mittlerweile. Auch dass ich das, also so, das ist für mich überhaupt gar keine Option. So auch einfach, weil ich auch so im Nachgang, auch in den letzten Jahren so gemerkt habe, was da noch alles kommt. Also wenn ich überlege, guck mal, stell dir mal vor, wir beide standen letztes Jahr wieder zusammen in Damaskus. Mhm. So. Und
haben uns schön weiter traumatisiert.
Ja, auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, okay, ne, so, das hätte ich alles verpasst.
Ja.
Ne? Und gleichzeitig ist aber für mich immer so diese Angst trotzdem. Und ich glaube, deswegen bin ich, was auch irgendwie ganz gut ist, weil ich dadurch eigentlich immer direkt so irgendwie meine Therapeutin kontaktiere, wenn ich merke, ich baue ab. Weil ich ja auch diese zwei gescheiterten Versuche in meiner Gefangenschaft hatte. Ne, und das halt immer so dieses, Ding ist, wo ich so diese Angst habe, so wenn du diese Grenze einmal überschritten hast, dass irgendwie die Hemmschwelle niedriger ist.
Ja. Ich meine, du hast es versucht. Das ist eine Stufe weiter, als ich war. Ist die Hemmschwelle niedriger oder ist das auch, kann das auch so warnend sein, dass es irgendwie so ist, so, nee, das ist wie so ein Bugschuss, weißt du?
Also ich glaube, ich meine, ich habe jetzt mittlerweile, ich bin jetzt wirklich so im vierten Jahr Therapie jetzt.
Mhm.
Und ich glaube, jetzt ist die Hemmschwelle deutlich höher, als die es vorher war. Ne? Und ich glaube aber, dass hätte ich keine Therapie gemacht, ne? Hätte ich mich nicht behandeln lassen sozusagen. Ich glaube, dann wäre die Hemmschwelle dadurch auf jeden Fall gesunken, weil die war auch niedrig.
Ja.
Ne? Und ich glaube aber jetzt so, habe ich natürlich auch sehr viel an dieser ganzen Thematik gearbeitet und habe dann natürlich auch so diesen Erfahrungswert, sage ich mal, dass ich mich da, glaube ich, ganz gut einschätzen kann.
Ja, den Kollegen, den ihr hier gerade hört, Martin Lautwein und ich, wir sprechen eigentlich jeden Freitag miteinander und zwar auf Patreon. Für 9 Euro im Monat, also für das höchste Perk, für den höchsten Perk, bekommt ihr jeden Freitag die Zusammenfassung, die nachrichtliche Zusammenfassung und Einordnung auslandsjournalistischer Themen, also was ist auf der Welt passiert. Martin und ich reden darüber, Martin ordnet es ein und beantwortet meine Fragen. Außerdem bekommt ihr natürlich ein signiertes Foto von einer der Reisen, die ich mache. Ein Foto, das ich gemacht habe mit meiner analogen Kamera. Ihr bekommt die Themenkonferenz, die jeden Freitag erscheint und ihr unterstützt vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, unabhängigen Journalismus. Dafür bin ich sehr dankbar. Ohne die Patrons, muss man ganz ehrlich mal sagen, gäbe es Alles muss raus nicht mehr. Wir hätten diesen Kanal bereits eingestellt, weil aktuell einfach auch eine werbewirtschaftliche Krise existiert und Podcasts, die nicht riesengroß sind, sondern nur mittelgroß, so wie wir, haben Schwierigkeiten, Werbung zu bekommen. Aber die Patrons helfen uns und Monat für Monat machen sie uns unabhängiger von Werbekunden. Und das finde ich extrem toll. Vielen Dank dafür.
Ich glaube auch, dass die Therapie mir sehr geholfen hat. Ich finde das total krass, dass du das sagst mit der Hemmschwelle. So habe ich das nämlich nie gesehen. Aber das ist auch so in Wellen, diese Trauer und dieses schlechte Gefühl. Und diese Wellen, also die Sinuskurve, die zieht sich immer weiter auseinander. Es wird immer flacher und nicht, dass diese Abstände des Trauer und okay und Trauer und okay werden einfach immer weiter und aushaltbarer. Und ich finde, das ist so krass, dass ich finde, um ehrlich zu sein, finde ich das wirklich krass, dass Therapie das kann. Also, ja, dass total. Du redest da mit einer Person und ich bin jetzt so, ich würde sagen, in Stunde 20 seit Spätsommer letzten Jahres. Und eigentlich halt denke ich die ganze Zeit, jedes Mal, wenn ich da aus dieser Therapiesitzung rauskomme, denke ich jedes Mal danach so, ja, was soll denn das eigentlich bringen? Und dann denkst du darüber nach, was die Person gesagt hat. Und integrierst das irgendwie in dein Leben, so diese verhaltenstherapeutischen Maßnahmen, und merkst einfach, wie es dir ganz langsam immer, immer besser geht. Und ich finde das wirklich beeindruckend.
Ja, und ich glaube auch, und das ist ja auch irgendwie so Sachen, irgendwie, so für mich, wo so ganz konkrete Beispiele, wo es so wirklich, wo ich so für mich gemerkt habe, irgendwie so, okay, die Therapie hilft. Und das war zum einen, also ich habe auch, man merkt ja währenddessen nie so, boah, jetzt gehe ich hier raus und es geht mir total gut jetzt oder so, ne? Aber das so ganz viel aufgehört hat irgendwann, ne? Ich habe mich irgendwann nicht mehr eingepisst beim Schlafen. Ne? Also so dumm das klingt, also so, ne? Du guckst so die ganze Zeit.
Hast du da geträumt oder passiert das, ist das einfach als körperliche Reaktion?
Körperliche Reaktion, ne? Also so, das, so, ne? Und du merkst so, weißt du, so, du machst so diese ganze Zeit so diese Therapie und du schaust aber da drauf und guck, weißt du, so, und denkst so, ich merke gar nicht. Und dann aber irgendwann merkst du so, ey, da ist schon lange her, weißt du, das ist jetzt schon lange her, dass es du dich eingenässt hast irgendwie. So, oder boah, ey, geh doch mal ohne Badehose duschen, und du gehst ohne Badehose duschen und es klappt.
Mhm.
Ne? Und das war so das eine erste Mal, wo ich so wirklich gemerkt habe, okay, jetzt geht's weiter und dann, also das, was hilft. Und das zweite, und das ist, glaube ich, irgendwie so der krassere, und das war auch Moment, aber auch irgendwie wieder, der mich auch so ein bisschen dann auf andersweitig irgendwie mitgenommen hat, war, dass ich so das erste Mal so für mich so gemerkt habe, auch was für Scheiß ich gebaut habe, ne? Also so gerade so diese ersten Jahre, und ich glaube, dass ja auch irgendwie, ich meine, ich sage ja eigentlich nie was, auch egal wie viele Podcasts, ich verliere eigentlich nie irgendwie ein Wort über mein Privatleben zum Beispiel, ne? Und das hängt auch damit zusammen, dass da ganz viele Sachen noch sind, die mir bis heute sehr schwer fallen, drüber zu reden, auch in der Zeit nach der Haft, wo ich Menschen, die mir sehr, sehr wichtig sind und die immer mein Bestes, also Menschen, die ich liebe, so, ne, die immer nur mein Bestes gewollt haben und denen ich ganz schön viel Unrecht auch getan habe. So auch in der Zeit nach der Haft, ne, wo ich mich nicht korrekt denen gegenüber verhalten habe, so, wo ich irgendwie ein Arschloch war, so, wo ich mich dann melde, wenn ich mich melden möchte, weißt du, die immer die sein mussten, die drangehen, wenn ich anrufe, aber ich nie, wenn sich jemand meldet, so. Und diese ganzen Sachen. Und dann, glaube ich, ist das so das krasseste Ding, was so für mich so, glaube ich, wo ich so gemerkt habe, okay, so langsam fängt es an, in mir zu arbeiten, dass ich auf einmal so wieder gemerkt habe, nicht nur, okay, was ist mit mir los, sondern auch irgendwie so ein Interesse und auch so ein Gefühl dafür hatte, so, okay, was ist eigentlich mit den anderen Menschen in meinem Umfeld los? So, ne, und das war natürlich irgendwie was mich dann wieder richtig zurückgeworfen hat, so.
Wie würdest du denn sagen, beschäftigt denn oder beeinflusst dein Umfeld, ist dein Umfeld beeinflusst von PTBS, von deinem PTBS? Also was passiert da mit deinem nächsten Umfeld? Du hast gerade angedeutet, dass du dich ihnen gegenüber jetzt diesen Menschen schlecht verhalten hast, aber was passiert mit den Menschen? Was haben die dir erzählt?
Ich glaube, zum einen ist es so, dass das, was mir passiert ist, glaube ich, als das damals gewesen ist, dass das jeder Person, der ich irgendwas bedeutet hat, irgendwie mitgespielt hat. So, ne? Also so, das war für alle schlimm. Und in vielen Punkten auch vielleicht schlimmer, als es für mich war. Zum Beispiel, ich wusste immer, ich bin noch am Leben, meine Angehörigen nicht.
Mhm.
So, ne? So, weißt du, und so, und das war für mich so, glaube ich, so dieser erste Punkt, der so ganz, ganz schwer irgendwie für mich so war, so anzuerkennen, dass denen auch Schlimmes passiert ist, so, ne? Und alles, was denen angetan hat, wurde, so, ist, weißt du, wie ich meine? Denen wurde das auch angetan. Und dann kommt ja gleichzeitig, ich glaube, das ist halt immer so diese ganzen anderen Sachen, einfach so zwischenmenschlich, dass ich mich ganz oft ganz fürchterlich verhalten habe.
Kann ich mir, du bist wirklich einer der, und ich will das Wort nett nicht verwenden, deswegen benutze ich ein anderes Wort, du bist einer der liebsten Menschen, die ich kenne. Du bist so, so lieb. Also ich kann mir gut vorstellen, dass du auch eine Arschgeige sein kannst, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, also diesen Martin kann ich, der ist irgendwie so, das funktioniert irgendwie gar nicht.
Ja, natürlich nicht, aber das ist ja auch so diese Sachen, so, ich meine, klar, ich bin jetzt niemand, der irgendwie hingeht und Leute anschreit und das Maul haut oder sowas, so, ne? Und gleichzeitig ist aber auch so eine logische Konsequenz, wenn dass Leute für alles, was ich mache oder gemacht habe oder wie ich mich verhalten habe oder wenn ich mich aus irgendwas rausgezogen habe, Verständnis gehabt haben, so.
Ja klar, weil man sich ja auch nicht traut. Also so,
genau, man traut sich ja auch
nicht. Okay, der Typ wurde gerade gefoltert, der darf alles.
So, der darf alles, genau, so, ne? Und dann bist du natürlich so in dieser Situation irgendwie, wo dann vielleicht schon jemand ein Bedürfnis hat, Zeit mit dir zu verbringen oder ein Bedürfnis hat, mit dir zu sprechen und die anderen Personen aber immer so in diesem Ding sind, ah ja, das geht gerade nicht.
Ja.
Ne, und das führt natürlich unweigerlich dazu, dass irgendwie alle Leute im engen sozialen Umfeld irgendwie so alle Bedürfnisse an Freundschaften oder Beziehungen oder Familie oder was auch immer so zurückstellen, sozusagen, und du hast ein leichtes Leben, weil du musst dich eigentlich für nichts mehr rechtfertigen.
Hm.
So, du kannst aus allem rausgehen, weißt du, wie ich meine? Und das sind...
Hast du das bewusst getan oder war das unbewusst? Oder hast du das ausgenutzt in dem Moment?
Ja, ich habe das ausgenutzt, bin ich ehrlich, mittlerweile. Und auch nicht, und das ist auch, glaube ich, wieder so, warum ich sage, ja, ich habe das ausgenutzt und so bewusst, weil das ist auch so generell was mich persönlich immer so daran stört. So. Weißt, ich kann halt hingehen und kann sagen, okay, mittlerweile irgendwie so ein Blick, irgendwie, okay, was war da mit mir los? So, ne, was hat dazu geführt oder sowas? Oder war das bewusst oder unbewusst oder was auch immer? Ja, aber das war ja trotzdem ich. Und ich glaube, und das ist auch so, was mir so total auf den Geist geht in dieser ganzen, irgendwie in dieser ganzen Mental Health, Instagram-Bubble.
Ich finde es mega gefährlich.
Ja, dass, weißt du, so, dass es so einfach ist, irgendwie darüber zu sprechen, wie man selber leidet. Und weißt du, so, ich denke mir dann so, weißt du, mein Vorschlag, Mental Health Awareness Month, wäre so, wir reden alle mal nicht irgendwie darüber, wie es uns geht, sondern wir reden darüber, was wir anderen angetan haben.
Oh, das ist auf jeden Fall okay. Ich würde sagen, das können wir auf jeden Fall jetzt einen Teil dieses Gesprächs das werden lassen, weil ich es ganz witzig finde, weil wir haben am Anfang auf jeden Fall über uns geredet, wie es uns geht. Ich überlege gerade.
Aber so, ne?
Also, naja, klar. Dinge, die wir beide erlebt haben. Also, es sind ja schon, bevor unsere Katastrophen passiert sind, sind ja schon Dinge passiert. Aber wir beide müssen enorme Egoisten sein, um das zu tun, was wir getan haben. Also, so, ich kann mich erinnern, wie mein Vater einmal, als ich aus Afghanistan zurückkam, Afghanistan 1, und ich erzählt habe, haha, wir haben ein Bombenattentat verschlafen. Und das so als lustige Geschichte erzählt habe, dass wir ja, wenn wir nicht verschlafen, also wenn ich nicht verschlafen hätte, wäre ich jetzt tot. Weil wir da hingegangen wären, also es gibt Kontext. Es gab einen Anschlag in Kabul bei unserer ersten Reise, 2017 war die, glaube ich, als Kabul noch komplett richtig gefährlich war, man konnte sich dort nicht frei bewegen. Und wir wollten über diesen Anschlag berichten. Und weil ich aber verschlafen habe, habe ich gesagt, ach wisst ihr was, dann frühstücken wir jetzt in Ruhe noch und dann fahren wir dort alle hin. Also nicht nur ich, das ganze Team hat verschlafen. Und weil wir verschlafen haben, sind wir nicht sofort hingefahren, was dazu führte, dass eine Strategie, die oft gemacht wurde, nämlich Doppelanschläge. Erst kommt der Anschlag, dann kommt die Feuerwehr, die Polizei, die Krankenwagen und dann wird ein zweiter Anschlag gemacht, um die Journalisten, um noch mehr Menschen zu töten. Und genau das ist an diesem Tag passiert. Und jedenfalls habe ich das beim Abendbrot, als ich wieder da war, erzählt. Und mein Vater ist richtig sauer geworden. Der meinte, was ich bitte für ein egoistischer Mensch sei, wenn ich da hinfahren würde, was würde ich bitte meiner Familie antun, wenn mir dort was passieren würde. Und das habe ich eigentlich nie so gesehen. Erst seitdem habe ich das so gesehen, dass man sehr egoistisch sein muss, um das zu tun, was wir beide tun auch.
Ja, total. Absolut. Ich meine, kannst du dir vorstellen, was abgegangen ist, als ich gesagt habe, also was abgegangen, das klingt, als hätte jemand eine Szene gemacht. Ne? Also ganz im Gegenteil. Also es war für alle richtig schlimm und es gab aber, glaube ich...
Mein Vater hat auch eine Träne im Auge, das war ganz schlimm für den, das war jetzt nicht so, irgendwie
ne? Ja, ne, ja. Als ich gesagt habe, wir gehen zurück nach Syrien irgendwie, so ich muss da jetzt hin, ne, so was das so ausgelöst hat auch. Und ich meine, das ist ja auch immer so diese Form irgendwie, weiß ich nicht, also ich bin ja so fest davon überzeugt, ich hasse dieses Wort Narzissmus, weil ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie so narzisstische Tendenzen. Ja. Also ich auch ganz massiv und es fängt halt genau damit an. Ne, so dieses, ey, uns ist super wichtig, welches Bild die Leute von uns haben. So, ne, und auch so dieses Ganze jetzt auch, dass wir jetzt hier darüber reden und sowas. So, ne, also so, ich glaube, wenn man ehrlich ist, glaube ich, dass auch gerade das oft auch mit so einem kleinen Narzissmus...
Na, voll! Also ich meine natürlich, also jetzt mal richtig Klartext geredet, was denkst du, was ich denke, wenn ich sowas aufschreibe, dann denke ich, da ist natürlich, spielt da ein ganz kleiner Gedanke ist da hinten drin, na Mensch, damit berühre ich aber wirklich viele Leute.
Ja, natürlich.
Aber das ist super eklig, da kommt mir die Kotze. Aber ich kann es nicht ausschalten. Aber
es ist halt so. Und das ist ja aber auch so dieses Schlimme und das kannst du auch jetzt sagen, du siehst ja jetzt schon, das wird wahrscheinlich wieder eine der erfolgreichsten Podcast-Folgen seit langem werden.
Das ist ganz unangenehm, darüber zu reden.
Ja, aber das ist ja so dieses Ding und das ist auch dieser ganze Bums, um gleich mal wieder zurück zu dem Thema hier Familie, die ist das zu kommen. Ja. Ne? Aber so, ich merke das ja auch. Weißt du, ich kann die krassesten Bilder aus Kriegsgebieten posten. Ich kann irgendwie mich stundenlang hinhocken und irgendwelche Konflikte analysieren und für Leute erklärbar machen. Und da, du kennst mich, ich habe keine Ahnung von Computer. Du kannst dir ja vorstellen, wie lange ich für eine Instagram-Slide brauche. Und dann mache ich 7, 8 davon zu einem Thema. Ne? Und da weißt du, dann finden es so 25 Leute toll. Und dann mache ich aber eine Sache über Mental irgendwas Kram. Und alle Leute direkt so, oh wow, und wie stark und toll und Applaus. Und das ist ja der Witz, dann sagen die Leute immer so, ja, das ist aber so mutig. Was ist denn da dran mutig? Also so, da kommt ja, also da ist ja kein Mut dazu, wenn alle Leute das zelebrieren. Und das ist ja auch so dieses Verrückte, wo man sagen muss, okay, wenn ich dadurch immer meine Bestätigung und meine Reichweite bekomme, so, also will ich dann überhaupt noch gesund werden? Also gesund wird man eh nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ne?
Es ist ganz beschämt.
Ja, und das ist halt... Ultra, also ich sag ganz klar, wenn Leute fragen, also ich sehe da bei mir ganz klar eine Form von Narzissmus dahinter.
Ich kenne mich mit diesen Begriffen nicht aus, deswegen weiß ich nicht, würde ich dich jetzt nicht diagnostizieren.
Ich habe auch gelernt, was ein Narzissmus ist auf Social Media, weil plötzlich jeder, der irgendwie nicht komplett toll ist, ein Narzisst ist, das hat irgendwie was mit Egoismus irgendwie da was zu tun. Ja. Ne?
Also wie gesagt, das Erstellen von Diagnosen sollten wir einfach alle lassen.
Total.
Auch Eigendiagnosen bringen nichts. Ja. Das kannst du machen, wenn du Halsschmerzen hast, dann hast du halt Halsschmerzen.
Ja, ich habe halt morgen Kopfweh, ne? Wenn man nach dem Standard, der mittlerweile im Internet existierende ADHS-Diagnosen geht, dann habe ich einen Hirntumor.
So. Vorsicht.
Ja, nee, aber was ich sagen wollte, wo ich zurück wollte und so, und trotzdem war es für mich ja so klar, ne, so ich gehe zurück nach Syrien, ganz egal, was das in allen aus. Weißt du, so, und das ist das Schlimme, weil das hat uns so alle betroffen. Weißt du, so in meiner, so, das, was mir da passiert ist. Und alle leiden drunter. Und für mich, ich entscheide, ich gehe jetzt wieder rüber. Ganz egal, was das in den anderen auslöst. So, ne? Und wenn ich mit meiner Mutter am Tisch sitze, und ich meine, das ist ja wirklich immer so eine Ambivalenz, ne? Ich kann einen Tag darüber reden, ja, mein Verhörer muss von internationales Gericht oder von deutsches Gericht oder bababababab. Mittlerweile, ich meine, seitdem ich wieder in meiner Zelle war, habe ich, glaube ich, sage ich eigentlich nur noch, der wird sterben. So, ne? Was ich meine, und dann hocke ich so zu meiner Mutter am Tisch, jetzt auch jetzt wieder, wo ich da war, und sage so, der wird sterben.
Ja.
So. Und, weißt du, so, und du stehst da und irgendwie, du siehst so, das zerreißt dich total. Also so, ne? Wäre das auch, dass ich diesen Kackartikel hier in der Taktik und Medizin geschrieben hat. Weißt du, wie ich meine? So irgendwie so, dass...
Das ist, ich weiß nicht, hast du deiner Mutter das erzählt mit dem Stab?
Das hat sie, ja, habe ich ihr dann vorher erzählt, ja.
Das ist, guck mal, weil man weiß, glaube ich, nicht, was das macht mit einer Mutti, wenn sie das über ihr eigenes Kind liest.
Ja, und ich meine, weißt du, für mich dachte ich so mit diesem Artikel auch, zum einen irgendwie dachte ich mir so, okay, krass, ich habe ja trotzdem alles geschafft, weil es mich auch immer so angepisst hat. Weißt du, das ist halt zum Beispiel auch so diese Sache. Für mich war das so, weißt du, ich habe ganz viel so mit diesem, okay, damit zu kämpfen gehabt, dass ich mich auch ganz ehrlich, also so, weißt du, so, ich wurde von einem anderen Mann sexuell misshandelt, so, wenn auch mit einem Gegenstand, so. Und das war für mich ganz lange, dass ich selber dadurch meine eigene Männlichkeit in Frage gestellt habe. Ich habe gedacht, ich werde nie wieder meine Arbeit machen können, ich werde nie wieder krasse Sachen machen können.
Krass.
Und total verrückt, ja, natürlich, ne. Und
weil das wahrscheinlich auch so eine Art internalisierte Homophobie ist, die man dann so drin hat.
Mit Sicherheit. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich bin auch durch diese Sache ganz schön, ich bin nicht homophob geworden, aber vieles, sag ich mal, finde ich abstoßend, obwohl ich das nicht möchte. Weißt du, das sind ja auch so Sachen, dieser Umgang damit zu finden, zum Beispiel. Ne, ich meine, da küssen sich zwei Männer, so zum Beispiel. Und das ist ja eine komplett harmlose Sache. Weißt du, ich meine, ich habe Freunde, die sind homosexuell und sowas, ne? So, und das war auch so Sachen für mich. Und das ist so dieses schlimmste Gefühl.
Das ist ja krass, ich wusste gar nicht, dass das so ein Symptom von dieser traumatischen Erfahrung
sein
kann.
Also davon, ja, ich fand das absolut ekelhaft. Also so, ne, wenn du dann so danach stehst und du guckst dir das an und sagst so, boah, wie widerlich kann das sein, wenn Leute irgendwie auf rektale Penetration zum Beispiel stehen, ne?
Ja. So. Und das war ausgelöst durch das Trauma?
Davor hatte ich das nicht. Das war danach. Ich fand das danach ekelhaft. Also einfach, glaube ich, weil es auch so ein Schutzmechanismus war, weil ich mich nicht damit auseinandersetzen wollte, was ich selber erlebt habe. Ne, aber das war auch erstmal was, womit ich klarkommen musste. Und das ist natürlich so ganz schlimm irgendwie, wenn du so, weißt du, so in deinem Herzen weißt, dass du nichts gegen die Leute hast, also gar nicht.
Du bist super tolerant. Du bist ein Linker.
Ja.
Punkt.
Aber weißt du, und dann guckst du
total
dir das
tolerant.
An.
Ich hab, das wusste ich auch. Ich lerne ja jedes Mal was Neues von dir.
So, weißt du, so, und dann hast du irgendwie so, der eine Teil vom Herzen sagt, was ist los mit mir? Und der andere sagt, wie ekelhaft. So, ne? Und das war ganz krass für mich. Das war ganz krass für mich, so, ne? Wo ich da so gestanden und so dachte, Alter, so, ne? Wie guckst du deinen Freunden in die Augen? Stell dir mal vor, du hast Freunde, die selber schwul sind, du guckst in die Augen.
Und du weißt, dass dein Trauma macht, dass du es jetzt abstoßend findest.
Ja.
Hast du das mit der Therapeutin adressiert?
Ja, haben wir super viel dran gearbeitet halt, ne?
Ja.
So, ich bin ehrlich, ich habe bis heute keinen, also weiß ich nicht, ich könnte mich nicht irgendwie, klingt jetzt so super gemein, ne, aber wenn ich mir vorstelle, ich würde irgendwie bei der Pride Parade am Rand stehen und mir angucken, wie jetzt vielleicht nicht hetero Pärchen mit irgendeinem BDSM-Kink, was ja solange die das miteinander machen, Konsens, das harmloseste der Welt ist, aber so, ich könnte mir das nicht angucken.
Ich will noch mal den Konsens ganz kurz hier für die Hörerinnen und Hörer geben. Also das ist ausgelöst durch die PTBS-Erkrankung. Du bist jetzt kein homophober Arsch.
Nee, ich würde mich niemals so äußern. So, ne? Aber das ist natürlich was irgendwie so, wo ich dann da stehe, ja, das hat aber die Erfahrung mit mir gemacht. So, ne?
Alter, wie tiefgreifend.
So, ja. Und das ist aber auch was, wo wir irgendwie, glaube ich, weißt du, wie ich meine? Also das ist halt das Krasse, weil jetzt wäre ja die Sache die, weißt du, ich habe durch Therapie irgendwie gelernt, das so zu reflektieren. Weißt du, auch noch zu wissen, okay, das ist nicht richtig. So, hätte ich damals keine Menschen auch so gekannt, die jetzt nicht alle super hetero sind oder sowas.
Mhm. Du bist ja auch in Berlin.
Hätte ich vielleicht irgendwie auf irgendeinem bayerischen Dorf gewohnt, hätte ich das vielleicht niemals angefangen zu reflektieren. Ne? Und
hätte ganz viel Hass auch draus entstehen können.
Ja, total, total.
Ja.
Aber ich glaube, das sind halt so Sachen, wo man dann halt so sagt, so trotzdem, okay, ey, weißt du, so alles, was ich gemacht habe, war ja ich. Und ich hasse diese Entschuldigung so. Also diese Traumentschuldigung. So, ja.
Musst du aber, ich glaube, das ist okay, du kannst es da auch entschuldigen, weil A, arbeitest du daran, du reflektierst dich, du arbeitest an deinem Weltbild jeden Tag, du arbeitest an deiner Seele mehr als die meisten Menschen.
Ja, gut, ich meine, was jetzt diese Sache explizit angeht, habe ich jetzt auch nie irgendwie hingegangen und war so, ey, boah, Leute, seid ihr eklig oder so.
Ja.
Ne? Weißt du, das behält man dann so für sich.
Bis jetzt.
Bis jetzt, ja.
Ja.
So, ne, aber das ist natürlich in anderen Bereichen schon. Wo man
war das überraschend, dass PTBS sich auch so zeigen kann? Also, dass du eben durch diesen Missbrauch plötzlich eine Homophobie entwickelt hast? Also, oder, also merkt man, dass da in dem Moment, wo kommt das denn her? Ich muss mich mit was beschäftigen.
Na, ich glaube, wenn ich jetzt da so zurückblicke irgendwie, ne, war gerade das irgendwie so eine Sache für mich. Weißt du, da ging es gar nicht irgendwie darum, irgendwie so, boah, ich finde die jetzt eklig oder sowas, aber dass man irgendwie alles so weggedrängt hat, was einen irgendwie so daran, ja, erinnert. Ja, und ich meine, es gibt auch ganz viele Sachen irgendwie, gut, ich fand diesen ganzen Leder-Latex-Klimbim auch früher nie toll, ne?
Ist ja egal.
Aber ja. Ist natürlich so auch, weißt du, so, wo dann immer so, wo man dann sagt, okay, warum haben Leute Bock, sich in ihrer Freizeit sich gegenseitig zu erniedrigen?
Also das können sie ja machen.
Das ist völlig okay, ja. Wenn sie es wollen, ist es völlig okay.
Also wer sind wir, also überhaupt grundsätzlich, ich will nicht mal Gedanken zu haben, was ich mache oder was nicht mal mache.
Nee, total, absolut, ne, null. Aber das war natürlich sozusagen dann dadurch, dass sozusagen, wenn du, ja, diese Gewalt sozusagen, wenn du sozusagen sowas...
Gewalt einfach.
Als Form, ja, einfach so eine Gewalt, weißt du, wie ich meine, so erlebt hast irgendwie und auch so eine Gnadenlosigkeit, dann ist das, weißt du, so alles, was ich da erlebt habe, musste so weit wie möglich von mir weg sein, sozusagen, ne? Und dann ist natürlich klar, dass halt irgendwie jemand, der irgendwie mit seinem Karohemd und Lastenrad irgendwie freundlich durch die Gegend fährt, ist weiter von dem weg, was ich erlebt habe, als vielleicht Personen, die aus der BDSM-Szene kommen oder sowas, so, ne?
Ah, interessant.
So, weißt du, wie ich meine?
Und weil das war die kleinste Form von Gewalt sofort triggern könnte.
Komplett, das war für mich so, boah.
Die sind so Actionfilme oder wenn, also zum Beispiel, ich habe dir geschrieben, was ich erzählt hatte, war diese Arztserien, dass so, dass ich krass viel weinen muss bei so Arztkram und so Schicksalsgeschichten und ich kann zum Beispiel auch keine Kriegsfilme mehr richtig gucken, dieses Civil War, der letztes oder vorletztes Jahr kam in den Kinos, ich musste das Kino verlassen, weil es einfach mich, ich habe Atemnot und Panik bekommen bei Civil War.
Das sind tatsächlich so Sachen, das geht bei mir total, ne, irgendwie. Wobei, ich meine ja auch eine Form von Symptomatik ist, dass Leute ja dieses Risiko immer weiter suchen.
Ja,
und ich glaube, da würde ich gefährlichste. Ich glaube, da würde ich mich tatsächlich dazu zählen.
Auf jeden Fall. Also ich meine, ich erkenne dich ja nun wirklich sehr gut und deine Lust, dich in die Gefahr zu begeben, ist enorm im Vergleich. Also zum Beispiel selbst zu mir, weil ich weiß, dass ich das auch will, aber ich arbeite aktiv daran, das immer weniger zu wollen. Zum Beispiel auch die berufliche Entscheidung, die ja Anfang dieses Jahres anstand, da war ja einer der Gründe, warum ich das machen wollte, ist, um auch rauszukommen aus dem Kriegsjournalismus und aus dem Krisenjournalismus, weil ich mich aktiv auch nach der Therapie wirklich auch entschieden habe, ich muss mich beruflich neu orientieren, weil es zerstört mich, was ich tue. Und ich kann das nicht, es geht nicht. Ich muss mich als Journalist neu definieren. Und ich meine, das Recht haben wir ja und hat ja jeder in dieser Gesellschaft, dass man sich neu definieren und neu gestalten kann. Und eben eine davon war, raus aus dem Risiko, rein in den Kulturjournalismus. So, das war so ein bisschen mein Plan, aber der hat nicht so ganz aufgegangen. Aber woran hast du eigentlich gemerkt, also du bist wiedergekommen, wie waren denn die ersten Wochen? Du meinst ja nach 6 Wochen, wenn das, also lustigerweise habe ich das auch gelernt, wenn nach 6 Wochen das weg ist, dann kannst du einigermaßen das gut verarbeitet und wenn dann noch was übrig bleibt, genau. Dann ist es nicht so gut
also
verarbeitet.
Also wenn du nach 6 Wochen immer noch dran denkst, heißt das immer noch nicht, dass du dann automatisch PTBS hast, aber dann solltest du dir Hilfe suchen und es angehen.
Ja.
Ne, so, das ist so der Grenzwert.
Gab es einen auslösenden Moment für dich, wo du sagst, ich muss mir jetzt Hilfe suchen, so geht's nicht weiter? Also ich meine, vermute mal, dass dieses Bettnässen ja auch schon verunsichernd ist.
Das war alles verunsichernd und das war aber alles gar nicht so dramatisch irgendwie. Und ich glaube, so bei mir war so ein Moment tatsächlich so auch Corona.
Da haben wir uns ja auch kennengelernt.
Genau. So.
Das ist lustig, da habe ich dich auch noch, du bist so ganz, also ich habe dich damals kennengelernt auf einer der Corona-Demos. Du warst einer der Sicherheitsdienstleistenden für uns und ich habe zum ersten Mal gesehen, wie jemand da einschreiten musste. Also es war auch für mich so ein Paradigmenwechsel, was meine Arbeit betrifft, weil so nah war die Gewalt noch nie. Das kam erst mit Corona. Und ich habe dich so ganz krass zart, also so wie ich das eben auch geschrieben habe, so du bist für mich so extrem zarter Mensch und das widerspricht zu dem, was du mir gerade erzählst über deinen Egoismus und dieses Ich-Zentrierte in dem PTBS. Also deswegen, und das muss ja die schlimme Zeit gewesen sein auch. Das war ja 5 Jahre her.
Ja, das war auch schlimm und es war, ne, dann war klar Corona, das war jobtechnisch super scheiße.
Ja.
Dann habe ich so ein paar Sachen auch so zwischenmenschlich so total in den Sand gesetzt. Und boah, wenn ich jetzt heute so darauf zurückblicke, glaube ich, war auch die Entscheidung damals, dass ich in Therapie gehe, wieder, also ich hatte bis dahin schon diese gescheiterten Versuche und sowas, ne? Ich habe danach Therapie über Hostage International bekommen, eine NGO, die sich halt mit für ehemalige Geiseln halt einsetzt. Und die haben mir eine Therapeutin vermittelt, mit der ich bis heute Therapie mache, die mich wirklich, sage ich mal, gut umgebaut hat wieder. So, also so wirklich, wo ich sage, so, ne, aber davor hatte ich schon auch mal so gescheiterte Therapieversuche,
wie halt auch
hier so Klinik mal und so, ne. Und aber ich glaube so, dass ich dann nochmal diesen letzten Schritt gemacht habe und auch wirklich dann dran geblieben bin, war auch tatsächlich eher so ein Ding Selbstmitleid. Weißt du, wie ich meine? So, boah, ich habe jetzt wieder richtig Scheiße gebaut, alle sind sauer irgendwie und weiß ich, muss jetzt irgendwie was machen, um die Leute zu beschwichtigen. Mhm. Also klingt so, aber das ist, glaube ich, eine der häufigsten Motivationen, die wir haben, warum Leute heutzutage ernsthaft in Therapie gehen, ist, weil sie Mist gebaut haben und das jetzt so eine Bedingung ist, dass
weiß ich, ich weiß, was du meinst. Ich habe interessanterweise auch einer mir sehr nahestehenden Person gesagt, hallo, mir sehr nahestehende Person, wenn du weiter mit mir zusammen Zeit verbringen möchtest, dann möchte ich, dass du eine Therapie machst.
Ja.
Hat leider nicht funktioniert. Aber ich bin immer noch sehr nahestehend mit dieser Person. Ja. Ich kann mich nicht lösen. Familie kann man sich nicht aussuchen, sage ich an der Stelle.
Ja, ne? Aber weißt du, aber darüber redet man ja nicht, ne?
Ja.
So, ist einfach mal ehrlich, die meisten Leute sind in Therapie, weil es mal eine Intervention gab, mir immer gesagt hat, du musst das da jetzt machen. So, ne?
Ja.
Und das war dann halt so für mich auch so der Moment, ne? Und das ist auch so dieses super schöne Ding, weil du kannst dich ja auch, weißt du, ich meine, du bist richtig scheiße zu jemandem, ne? Und bist, sage ich mal, wirklich der Böse in der Situation. Und ab dem Moment, wo du in Therapie gehst, bist du wieder das Opfer.
Naja, ja,
aber ich meine, weißt du,
also in diesem inneren Zirkel der sozusagen des sozialen Umfelds,
ja,
würde ich das nicht sein. Ich würde dir widersprechen. Du bist nicht das Opfer, sondern du bist der vielleicht ein Vorbild sein kann.
Ja.
Von der Arschgeige zum Vorbild ist die Abkürzung dann wahrscheinlich oft auch, also jetzt in unser beider Fall, also wenn du eine Person hast in deinem sozialen Umfeld, die irgendwie eine schwere oder mittelschwere, ja, Depression hat, so, da ist dann oft der Grund, dass man sich sorgt,
ja,
und die Person geht vielleicht in die Therapie. Also ich sehe deinen Punkt, ich kann den auch nachvollziehen, aber für viele Menschen ist es auch einfach der letzte Ausweg.
Ja, ich meine, ich mache jetzt hier vielleicht auch gerade so ein bisschen so Devil's Advocate.
Du lenkst von dir selbst einfach ab.
Nee, ich glaube aber, warum ich glaube, dass es so wichtig ist, dass man so gerade darüber spricht, ne? Und natürlich irgendwie sind da Sachen mit mir passiert, die einen massiven Einfluss darauf gehabt haben, wie ich mich verhalten habe. So, ne? Und natürlich irgendwie spielt das alles eine Rolle. Und ich bin natürlich nicht nur irgendwie der Böse und der Arsch, so, sondern natürlich auch in einem Mensch, dem wirklich schlimme Dinge passiert sind. So, und wo man erstmal lernen muss, damit umzugehen.
Ja.
Und ich glaube, das ist ja auch alles gleichzeitig.
Glaubst du, dass wir beide so gut miteinander zurechtkommen, weil wir beide voneinander verstehen? Und weil wir einfach Dinge erlebt haben, dass man miteinander auskommt.
Ja.
Also so, dass man auch entschuldigt, wenn der andere, also ich oder du, dich komisch verhält. Weil ja, man total. Weiß, es kommt davon.
Total.
Ja.
So. Ich kann, also definitiv, ja.
Würdest du sagen, dass die Therapie dich gerettet hat?
Ja, auf jeden Fall.
Würdest du sagen, dass Therapie sehr viel mehr Menschen retten könnte, wenn sie Therapie wahrnehmen würden?
Ja, davon bin ich überzeugt. Und gleichzeitig bin ich überhaupt gar kein Fan von diesem ganzen... Also, ja, jeder Mensch sollte in Therapie gehen. Ja, ne, also so, aber das ist auch wirklich, ich verspreche, ist mein letzter Rant für heute. Ja.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Martin rantet auch gerne auf Instagram. Folgt ihm auf Instagram, wenn ihr so.
Ja, dafür gibt es aber heute kein Rage-Bell-Montag-Take. Yeah. Ja, wobei, den könnte ich vielleicht nachher noch auf Canvas hier zusammen tippen. Nee, keine Ahnung. Nee, aber tatsächlich, also ich finde so, jeder Mensch sollte in Therapie gehen, auf jeden Fall, ne. So, wenn das irgendwie geht. Aber der Witz ist, es gibt gar nicht genug Plätze, es rechnet nicht genug Kassenplätze. Und jedes Mal, wenn irgendwie irgendeine Tamara oder irgendein Jonas oder sowas...
Ich schüttel gerade den Kopf, mach's ja, nicht.
So, nee, aber...
Rente.
Okay,
ja.
So, aber ich meine, sagen wir mal, eine Person, der Online-Social-Media-Bubble oder was auch immer, schreibt, alle Männer sollten in Therapie, so... Ne, oder Männer geht in Therapie, dann denke ich so, ja, schön, gut. Gleichzeitig denke ich mir so, cool, ich bin ja in Therapie, ich bin ja einer von den Guten, aber ich bin in einer super privilegierten Situation. Nicht nur, dass ich einen Platz habe, sondern ich habe auch noch einen Platz mit einer Therapeutin, zu der ich passe. Also für den normalen Bürger geht es ja nicht darum, irgendwie, das ist ja das Verrückte. Ne, da stellt sich ja überhaupt gar nicht mehr die Frage, kann ich mich dieser Therapeutin oder diesem Therapeuten öffnen, ja oder nein, passt der oder die zu mir, sondern es nur noch, habe ich einen Platz, ja oder nein.
Mm. Ah ja, okay, ne? Bitte rante weiter, du hast
vollkommen. So, weißt du, ja, was ich meine? So, ja. Das ist ja dieses, der erste Punkt. So. Und dann kommt der nächste Punkt da dran, jetzt gucke ich mal jetzt mal zurück, ne, bevor ich das mache, was ich jetzt gemacht habe, ist jetzt auch schon Jahre her, ich habe auf dem Bau gearbeitet.
Mhm.
So, wenn ich meine Kollegen auf dem Bau zum Beispiel angucke, ja, alle richtig Atzen. Also alle die, wo du sagen müsstest, du musst in Therapie gehen. Jetzt gehst du montags bis samstags 10 Stunden am Tag auf dem Bau ackern, wann sollst du denn in Therapie gehen? Welcher Chef gibt dir denn frei dafür? Dann sagen die Leute, ja gut, aber vielleicht, wenn du dann mal eine Stunde früher feierst. Ich glaube, jeder, der in Therapie geht, weiß, dass es nicht damit getan ist, diese 50 Minuten, in der man in der Sitzung sitzt, sondern dass es meistens einen ganzen Tag frisst. Weil, das, weißt du, so, du kriegst ja auch nur Impulse in der Therapie. Du redest über eine Sache und dann hast du wieder eine Woche, wo du darüber nachdenken musst.
Das finde ich so schwer im Übrigen.
Weißt du, so, also eigentlich, so, das ist ja wie so ein Supervisor und du therapierst dich dann die Woche über selber, weil du dann darüber nachdenkst, worüber du gesprochen hast, es lernst, musst irgendwelche Sachen schon wieder aufschreiben, wo du schon wieder denkst, warum schreibe ich jetzt hier schon wieder irgendwas auf? Da muss man nochmal sagen, so dieses ganze, ja, alle Männer oder alle sollten in Therapie gehen. Ey, in unserer Gesellschaft weder Therapieplätze, noch dass unser Leben im Kapitalismus das hergibt, dass alle Leute das können. Wer kann's? Leute in privilegierten Berufssituationen, wie du, wie ich mittlerweile.
Mhm.
Wenn ich jetzt aber überlege, dass die Sache nicht so gelaufen wäre wie jetzt, dass ich jetzt mehr oder weniger von der Tatsache leben kann, dass ich ein ehemaliger Gefangener in Syrien bin und Leute sich meine Geschichte gerne anhören, dann würde ich wieder auf dem Bau arbeiten.
Und du wärst kaputt.
Ich wäre kaputt. Und selbst wenn ich eine tolle Therapeutin hätte, selbst wenn all das stimmen würde, diese Kapazität für regelmäßig in Therapie zu gehen, die wäre überhaupt gar nicht da.
Ja.
Und deswegen finde ich so dieser Ansatz, ja, alle Leute sollten in Therapie gehen, ja, aber man sollte nicht anfangen bei den Leuten, die in Therapie gehen sollen, sondern darüber reden, okay, wie können wir eine Gesellschaft schaffen oder ein System schaffen, wo diese Kapazitäten da sind, wo alle Leute die mentale Unterstützung kriegen, die sie brauchen. Weil diese ständige Verschmähen und auch irgendwie, ja, bringen sich halt mehr Männer um, weil Patriarchat, und im Patriarchat sind die Männer irgendwie die Gewinner. So, Entschuldigung. Wir reden über Menschen, die es umgebracht haben.
Mhm.
So, und diese ganze Kampfargumentation, die da geführt wird irgendwie, weißt du, so, die sind die, die in Therapie gehen sollten, weil die sind sonst scheiße und böse, so, die bringt halt gar nichts und die spaltet halt nur total. Und am Ende leben wir alle in einem System, das auf sozialer Ebene nicht genug für uns bereithält.
Ich glaube, das ist ja das, was in den letzten Monaten und was irgendwie immer wichtiger wird, auch für mich in meiner Arbeit, ist dieses, dass wir diese Gräben überwinden. Und dass wir diese Spaltung auch überwinden und diese immer härter werdende Spaltung. Woran ich aber krass immer denken muss, ist, wenn ich in die Therapie gehe mit den Problemen, die ich behandelt haben oder wissen möchte, die Probleme, die du hast. Ich denke oft an all die Menschen, die hilfesuchend nach Deutschland kommen. Was die erlebt haben. Die Syrerinnen und Syrer, die hier sind. Die Afghaninnen und Afghanen, die hier sind. Die, all diese Leute. Und die werden dann auf ein Dorf nach Brandenburg geschickt und müssen dann da sein.
Ja.
So, und ich frage mich immer, ey, wir müssen Therapie zugänglicher machen. Therapie muss eigentlich sowas sein wie, ja, wie so eine Standarduntersuchung. Weißt du, wenn du so wenn du 40 bist, ist ja aber auch privilegiert, diese komische 40, ja, große Hafenrundfahrt. Ja, diese große Hafenrundfahrt, ich glaube, das ist dann sozusagen eine proktologische Untersuchung.
Ja, hier, ne,
alles hinten, genau.
Und alle, ja.
Die man mit Anfang 40 macht, um eben Darmkrebsvorsorge und so zu machen. Diese große Hafenrundfahrt, die muss einfach jedem Menschen zur Verfügung. Ich sag's trotzdem, auch wenn du gerade das so kritisch dich dazu geäußert hast, aber besonders die, die Hilfe brauchen, die aus diesen Ländern kommen. Wir müssen, also die Integration beginnt mit psychischer Hilfe, finde ich.
Ja, natürlich. Ich
weiß gar nicht, das ist mein Punkt, den ich machen wollte. Ja, Integration beginnt mit psychischer Hilfe.
Ja, in vielen Punkten ja. Und ich meine, ich kritisiere nicht, dass es so sein muss. Ich finde halt nur, was ich kritisieren wollte, ist, dass diese Verantwortung immer sozusagen beim Endnutzer so gesehen wird.
Mhm.
Und nicht beim Anbieter, der gar nicht genug bereitstellt.
Ja.
Und jetzt mal im Kapitalismus zu. Und ich glaube, da ist halt so diese Schwierigkeit. Und ich meine, ich bin halt jemand, der gerne rantet. Ne? Und ich habe natürlich auch immer so, ja.
Ich finde gut, dass du rantest und dich nicht selbst zerstörst. Wenn das das Produkt ist der Therapie, und
das ist
dann halt rante bitte weiter.
So, weißt du, wie ich meine? Ich warte jetzt noch, ich bin jetzt 34, mit 40 wird Instagram gelöscht, dann geht's auf Facebook weiter.
Da gehörst du hin, mein Junge, nach Facebook.
Ja, nee, aber ich finde halt irgendwie, und das ist halt, glaube ich, gerade so bei diesen Themen, ist es halt einfach so super wichtig, darüber offen zu reden. Weißt du, so dieser Zuspruch irgendwie, den man da für alles bekommt, wenn man offen drüber redet, ist wie eine Droge.
Mhm.
So, weißt du, wenn ich darüber rede, wenn jetzt irgendwie natürlich Karim drüber redet zum Beispiel.
Karim ist ein Protagonist aus einem Film, den,
genau,
in der Recherche.
So, dann interessiert das keinen. Ne? Und ich kann super emotional darüber reden, was ich erlebt habe, was ich damit gemacht habe oder diesen Artikel
krass,
schreiben.
Lass mich da kurz unterbrechen, das ist richtig, ja, krass. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Wenn Karim erzählt, was er in Syrien erlebt hat, interessiert es niemanden. Wenn wir beide darüber reden, ja, was wir in Syrien, kriegen wir Lob.
Ja, aber das ist halt so das
Krasse. Ist das pervers? Ich habe nie drüber nachgedacht, aber es ist natürlich vollkommen wahr.
Ja, und das ist ja das so, ne? Und wir reden halt jetzt über mentale Gesundheit und ganz viele werden es toll finden. Die eine oder andere Person wird vielleicht dann kommentieren, ah, zwei weiße Männer reden über mentale Gesundheit. Auch schön, Applaus dafür, vielen Dank, machen wir.
Ja.
Ne? Aber, und deswegen glaube ich, ist es halt so dieses Wichtige, aber dann halt zu sagen, okay, wenn, dann halt muss man halt ehrlich reden. Und so zum einen so, dass wir halt das Glück haben, Therapie zu bekommen, aber halt auch über diese Schattenseiten, weißt du, so auch dieses so, boah, ey, ja, ich bin ein Opfer in vielen Punkten gewesen, mir wurde richtiges Unrecht angetan und trotzdem möchte ich halt irgendwie, dass Leute, wenn die mein Leid sehen oder dann sage ich mal mir irgendwie so sagen, so ja, boah, wie toll, wie offen du darüber redest oder was auch immer, dass sie dann halt auch so ein Auge darüber haben, dass halt auch hinter mir ein Haufen Leute stehen, die mich, oder nicht ein Haufen, aber eine Handvoll Leute stehen, die mich die ganze Zeit durchgehend unterstützt haben, die genauso darunter gelitten haben und wo ich auch scheiße denen gegenüber war. Dann halt in diesem Zusammenhang, weil das halt einfach eine Rolle spielt. Und das, finde ich, ist halt dieses Verlogen an dieser Mental Health Debatte in den sozialen Medien heutzutage, weil nur das, hier bin ich der Geschädigte. Wir zeigen alle nur, wo wir die Geschädigten sind, aber nicht, wo wir selber der Faktor sind, der jemanden runterzieht. Und das fehlt halt total, weil das halt diese Debatte total verzerrt.
Mhm. Das heißt, dass dort, wo wir Schaden anrichten in dieser Gesellschaft mit unserem eigenen Verhalten, es eigentlich total wichtig wäre, Verantwortung zu übernehmen.
Ja, so weißt du, so zu sagen, ey, boah, so, wir machen diesen Film und weißt du, so diese ganzen Sachen und weißt du, ich habe diesen Artikel geschrieben und dafür gibt es super viel Zuspruch und alle finden das so total toll, aber in erster Linie bin das ja nicht nur ich, weißt du, die sagen nur, boah, du bist so ein inspirierender Charakter und gleichzeitig sind es aber auch die Leute, die die ganze Zeit hinter mir gestanden haben. Die sieht halt keiner. Und gleichzeitig, und das sage ich auch bis heute, weißt du, ich rede jetzt so super reflektiert darüber und gleichzeitig habe ich bis heute einen Kloß im Hals, wenn es darum geht, auch nur irgendwas aus meinem Privatleben öffentlich zu zeigen. Weißt du, du gehst auf mein Instagram, da sieht ja aus, ich habe kein Privatleben, ich bin immer im Krieg. Weißt du, ich meine so.
Aber es ist auch dein Privatleben, Martin.
Ja.
Dein Privatleben findet im Krieg statt.
Ja, natürlich, ne? Aber weißt du, so, ich habe auch einen Netflix-Account und sowas.
Ja, das sieht ja auch kein Schwein.
Weißt du, aber so, und weil ich wirklich bis heute so diesen Kloß irgendwie davor habe, irgendwie so diesen Teil von mir zu zeigen.
Mhm.
Weil er halt immer damit in Verbindung steht, so, boah, das, was ich hier mache, betrifft auch andere. Da sind immer Menschen, die einen lieben, die sich Sorgen machen. Da sind, die einen trotzdem unterstützen. Die in meinen schlimmsten Zeiten, hätten die nicht meine Miete bezahlt, wäre ich obdachlos geworden.
Ja.
So, weißt du, wie ich meine? Und das ist eigentlich so dieses Schade, dass ich trotz allem irgendwie nie die Kraft habe, über die Leute zu reden dann, ne? So, weil ich immer so direkt dieses habe, boah, fuck, ich kann mich mit diesem Teil, ich als Arschloch, nicht so auseinandersetzen. Ich kann sagen, dass es so war, aber ich kann das nicht.
Zu realisieren, dass man ein Arschloch war und ist,
ja,
ist ein sehr wichtiger Schritt auch in meiner Arbeit an mir selbst gewesen. Also auch in den, also glücklicherweise Freundinnen, besonders meistens Freundinnen, haben mir immer reflektiert, so, du bist ein Arschloch.
Ja.
Jetzt an dieser Stelle für diese spezifische Situation bist du ein Arschloch. Du bist mir immer noch wichtiger als mein Freund, also nicht als Partner, sondern so hier Freund, Freundin, also wie heißt das denn? Beste Freunde, so.
Ja. Ich finde, man muss diesen Begriff, das ist mein Freund, tatsächlich bin ich auch mal daran, sage ich immer so bewusst, ne, weil ich dieses, es ist ein Kumpel, es ist ein Bekannter, es ist total scheiße, nein, er ist mein Freund, Punkt. Ja. Nicht ein Freund, mein Freund. So,
ich wollte nur einmal unterscheiden zwischen Freund und Freundin,
ja,
also Schwarm,
ja,
und beste Freunde. Jetzt klinge ich wirklich, als hätte man die Bravo gerade aufgeschlagen.
Naja, wenn es deine Freundin ist.
Mein Schwarm, sag mein Schwarm.
Wenn es deine romantische Freundin ist, kann man auch sowas sagen wie die Perle.
Gut, was wollte ich jetzt? Ich wollte eigentlich zum Ende kommen jetzt langsam mit dir hier. Ja, ich glaube, letztendlich nur sagen, dass es, ich glaube, eine der wichtigsten Lektionen ist, zu akzeptieren, dass man auch schlechter Mensch sein kann.
Ja.
Und das ist das, was ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich, umso älter ich auch werde, umso mehr lerne ich das. Und lerne damit umzugehen. Manchmal macht man was besser, manchmal macht man dieselben Fehler weiter. Und das Zweitwichtigste, glaube ich, ist Verantwortung übernehmen.
Ja, voll.
So, und ich versuche das oft zu machen, aber auch das macht man falsch. Auch da macht man nicht alles richtig. Also ich glaube, das Drittwichtigste an der Stelle ist auch von anderen nicht zu erwarten, dass sie alles perfekt tun. Weil niemand kann perfekt sein. Es gibt sozusagen in diesen Universen, in denen wir selber uns drehen, gibt es keine Perfektion. Und jeder, der nach Perfektion strebt und jeder, der Perfektion verlangt, wird krank.
Absolut, sehe ich auch so.
Also das Streben nach Perfektion macht krank. Und das Verlangen von anderen, dass sie perfekt sind, macht die anderen krank, weil sie das nicht erfüllen können. Martin, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
Ich bedanke mich.
Es ist wirklich, also, diese Gespräche machen zwischen uns beiden. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wollt ihr noch mehr Gespräche mit Martin und mir hören, könnt ihr sie auf Patreon hören. Martin und ich sprechen dort einmal in der Woche über die weltpolitische Lage und ordnen für euch Situationen und Ereignisse, die global stattfinden, ein und geben euch sozusagen so ein bisschen, das solltet ihr wissen, auch wenn ihr nichts davon gehört habt. Und das macht mir sehr viel Spaß mit Martin.
Das stimmt. Und ja, jetzt auch in einer vernünftigen Qualität.
Ab heute hat er auch ein richtiges Mikro von mir gekriegt.
Ja.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich will an der Stelle trotzdem, auch wenn Martin sich einigermaßen kritisch dazu geäußert hat, solltet ihr Probleme haben, solltet ihr Depressionen haben, solltet ihr von diesem Podcast stärker berührt sein, als ihr es angenommen habt. Es gibt Hilfsmöglichkeiten. Wir schreiben sie in die Shownotes. Wenn ihr was Hilfe braucht, sucht Hilfe.
Ja, das auf jeden Fall. Ich wollte hier auch gar nichts irgendwie runterspielen oder sowas.
Nein, also sozusagen, ich sage wirklich, selbst wenn ihr denkt, es ist nicht genug, euch geht's nicht schlecht genug, egal, das kann nur ein professioneller Mensch feststellen, ob es euch schlecht genug geht.
Genau
das. Sucht euch Hilfe.
Perfekt. Danke. Schönen Abend noch.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert-Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.